Guten Morgen alle zusammen, ich darf euch auch ganz herzlich begrüßen und freue mich gemeinsam mit euch zur letzten Predigt aus unserer Themenreihe über die Geschichte Josefs zu kommen und darf euch ein bisschen wehmütig bitten, das letzte Kapitel aus dem Buch Genesis aufzuschlagen. Wir wollen gemeinsam unseren Text für heute lesen aus 1. Mose Kapitel 50 und zwar wollen wir uns dabei die Verse 15 bis 21 anschauen und aus Gottes Wort zu Herzen nehmen. 1. Mose Kapitel 50, die Verse 15 bis 21. Und als die Brüder Josefs sahen, dass ihr Vater gestorben war, da sprachen sie: Wenn nun Josef uns anfeindete und uns all das Böse vergelte, das wir ihm angetan haben. Und sie sandten zu Josef und ließen ihm sagen: Dein Vater hat vor seinem Tod befohlen und gesagt, so sollt ihr zu Josef sprechen. Ach, vergib doch die Übertretung deiner Brüder und ihre Sünde, denn sie haben dir Böses angetan. Und nun vergib doch die Übertretung der Knechte des Gottes deines Vaters. Und Josef weinte, als sie zu ihm redeten. Und auch seine Brüder kamen und fielen vor ihm nieder und sprachen: Siehe, wir sind deine Knechte. Da sprach Josef zu ihnen: Fürchtet euch nicht, denn bin ich an Gottes statt? Ihr zwar hattet Böses gegen mich im Sinn, Gott hatte im Sinn, es gut zu machen, damit er täte, wie es an diesem Tag ist, um ein großes Volk am Leben zu erhalten. Und nun fürchtet euch nicht, ich werde euch und eure Kinder versorgen. Und er tröstete sie und redete zu ihrem Herzen. Ihr dürft gern sitzen bleiben und ich möchte noch einmal beten. Jesus, ich danke dir, dass wir auch hier an dieser Stelle in deinem Wort dein Herz kennenlernen dürfen. Wie du voller Freundlichkeit und Liebe unseren Schuld, unserem schlechten Gewissen begegnest und dir nicht zu schade bist, uns immer wieder neu an deine Freundlichkeit und deine Vergebung zu erinnern. Ich danke dir, dass wir dich in diesem Abschnitt kennenlernen dürfen als den großen Gott, der über allem steht, der alles nach seinem Plan ausführt und dessen, wo unsere Sünde, unsere Bosheit dem niemals in die Quere kommt. Du bist größer, du bist besser und ich danke dir, dass du in Jesus gute Gedanken über uns hast und alle Dinge gut machen wirst. Ich bitte dich, Herr, dass wir über diese Wahrheiten vom Evangelium und über dein Wesen auch in dieser Predigt staunen und dass du uns darin anleitest durch deinen Heiligen Geist, dass deine Wahrheit auf unsere Herzen geschrieben wird. Amen. Irgendwie ein schöner Text, oder? Das ist kein Abschluss, wo wir das Gefühl haben, oh, ist irgendwie so kryptisch mit irgendwelchen Metaphern und man muss irgendwie raten, was denn die Botschaft davon ist, was Gott damit meinte, was Jakob meinte, was Josef meinte. Das Thema, die Aussage und die Botschaft in diesem Text ist klar. Wir sehen hier Josef in seiner Liebe und Freundlichkeit, der erneut seinen Brüdern, die ein schlechtes Gewissen haben, seine Vergebung zuspricht. Und vor allem sehen wir, und das ist die zentrale Aussage in diesem Abschnitt in Vers 20, dass wir einen Gott haben, der über die Bosheit der Menschen erhaben ist und selbst die Bosheit der Menschen zum Guten gebraucht und wenden kann. Als ich diesen Text vorbereitet habe, musste ich immer wieder an ein Sprichwort denken, das ihr sicherlich auch schon gehört habt, und zwar diese Aussage: Ende gut, alles gut. Es ist euch sicherlich schon mal begegnet, vielleicht beim Kommentieren oder beim Zuhören von einem Fußballspiel oder als Teil von einem Film oder einem Roman oder vielleicht in kleineren Alltagssituationen, wo zunächst irgendetwas schief zu gehen schien und das Endprodukt dann aber letztendlich trotzdem gepasst hat und dann fällt eben diese Aussage: Ende gut, alles gut. Ist doch eigentlich nicht so schlimm gewesen, weil schau mal, was draus geworden ist. Dieses Sprichwort ist tatsächlich über 400 Jahre alt. Es stammt eigentlich von dem englischen Autor William Shakespeare und es ist der Titel von einem Theaterstück, das er geschrieben hat, das im Englischen lautet All's Well That Ends Well. Direkt übersetzt eigentlich: Alles ist gut, das gut endet. Ende gut, alles gut. Und was Shakespeare in diesem Theaterstück, nachdem Romanze und Drama und Stellenunterschiede und irgendwie scheint alles schief zu gehen, deutlich machen wollte und ist: Hey, Schaut euch das Ende an und wenn ihr das Ende seht und das Ende gut ist, dann wiegt doch alles, was vorher so schwierig oder problematisch erschien, eigentlich nicht so schwer. Ich finde, wir haben hier am Ende vom Buch Genesis eine inspirierte Aussage von Gott, wo wir einige Parallelen zu dem haben, was wir umgangssprachlich in diesem Sprichwort ausdrücken wollen. Wir haben am Ende der Josefsgeschichte ein romantisches Ende, wo sich alles zum Guten gewendet hat. Und wer hätte das gedacht? Wer hätte gedacht, dass der Hass, der Neid, die Eifersucht und der habgierige Verkauf von Josefs Brüdern damit enden würde, dass Josef genau diese Familie vor dem Tod der Hungersnot erretten würde? Wer hätte das gedacht? Wer hätte gedacht, dass Gott damit die Verheißung vor dem Aussterben bewahrt, dass durch einen Nachkommen von Abraham, Isaac und Jakob der Retter der ganzen Welt geboren werden sollte? Diese Familie durfte nicht sterben, weil Gott ihnen das Versprechen zur Rettung und zum Segen für alle Völker gegeben hat. Wer hätte im Lauf der Geschichte bei allen Schwierigkeiten und Herausforderungen gedacht, dass selbst die ungerechte Verurteilung Josefs nach der Versuchung durch Potiphas Frau und die Tatsache, dass er durch den Mundschenk vergessen wurde, dazu führen sollte, dass Josef zum genau richtigen Zeitpunkt zum Pharao kommt, damit er durch seine Weisheit, seine gottgegebene Weisheit zum Retter und Erhalter des Lebens werden sollte? Wer hätte das im Lauf all dieser Schwierigkeiten, im Lauf dieser Geschichte gedacht? Und wer hätte gedacht, dass durch diese weltweite Hungersnot auch diese Familie Josefs, die 20 Jahre lang dem Vater eine Lüge vorgegaukelt hat, wieder ihrem Bruder begegnen sollte und dort liebevolle Versöhnung erfahren sollte? Wer hätte das gedacht? Einer hat es gedacht, nämlich Gott. Einer hatte von Anfang an genau das gedacht. Einer wollte von Anfang an, dass genau das in allen Facetten, in allem Hass, in aller Eifersucht, in aller Heuchelei, in aller Ungerechtigkeit, in allen katastrophalen Umständen, in aller Hungersnot, in aller Versuchung, genau das am Ende rauskommt. Gott hat es gedacht. Diese zentrale Aussage in Vers 20 ist, und das wollen wir zunächst festhalten, die zentrale Überschrift über alles, was im Leben Josefs und dieser ganzen Geschichte von Kapitel 37 passiert ist. Menschen hatten Böses im Sinn. Menschen hatten ein böses Herz. Menschen hatten böse Pläne. Menschen hatten nicht im Sinn oder im Blick, dass etwas Gutes entstehen sollte. Aber Gott hatte im Bösen der Menschen, in der Sünde, in der Schuld, im Versagen, die ganze Zeit Gutes im Blick. Und dafür hat er selbst ihre Sünde gebraucht. Es ist kein Zufall, es ist kein Menschenwerk, sondern es ist Gott als der allmächtige, weise und gnädige Schöpfer, der für seine auserwählte Familie und für sein großes Volk das Gute im Blick hatte, von Anfang an. Wenn wir unseren Abschnitt lesen und auch wenn wir in Vers 20 diese zentrale Aussage unseres Textes finden, die Josef als Antwort seinen Brüdern gibt, dann beginnt unser Abschnitt damit, dass die Brüder es eigentlich nicht wirklich wahrhaben wollen, dass jetzt wirklich alles gut ist. Unser Abschnitt beginnt eigentlich mit Zweifeln an diesen Umständen. Er beginnt mit Zweifeln an der Versöhnung. Er beginnt mit Zweifeln an der Führung Gottes. Er beginnt mit Angst vor Vergeltung, mit Angst vor Strafe, aufgrund von, also berechtigter Strafe, weil so viel Schuld und so viel Sünde vorhanden ist. Der Text beginnt damit, dass die Brüder von den Sünden ihrer Vergangenheit eingeholt werden und dass ihr schlechtes Gewissen erneut anfängt, sie zu plagen und sie Angst haben, dass Josef sich doch an ihnen rächen könnte. Sie zweifeln damit an der Echtheit und der Beständigkeit der Vergebung und der Versöhnung mit Josef. Und ihr schlechtes Gewissen und ihre Zweifel wecken in ihnen die Furcht vor Strafe, sodass sie nicht glauben können, dass wirklich alles gut ist. Warum kam es dazu? Warum jetzt auf einmal nach 17 Jahren erneut dieses schlechte Gewissen? 17 Jahre lang hatte Josef seine Familie, seinen Vater, alle seine Brüder mit dem Besten des Landes versorgt. Sie durften im Land, im besten Teil des Landes, im Land Goshen leben. Sie durften dort ihrem Leben, ihrem Beruf nachgehen und durften das Beste genießen, was Ägypten für sie bereit hatte. 17 Jahre lang. Und jetzt auf einmal haben sie Angst, dass Josef, statt ihnen das Beste zu geben, auf einmal sich doch rächen würde und sie strafen will. Was ist passiert? Es beginnt in Vers 15, dass die Brüder Josefs sahen, dass ihr Vater gestorben war. Es meint nicht damit einfach nur im Sinne von, okay, sie haben halt mitbekommen, dass ihr Vater gestorben war. Er entließ sie ja mit den Segenssprüchen, die wir in den letzten zwei Predigten angeschaut haben, sondern dieses, sie sahen, dass ihr Vater gestorben war, bringt sie etwas ins Grübeln. Und sie stellen sich die Frage, ob jetzt Josef sich doch an ihnen rächen würde, weil bisher nur ihr Vater ihn daran gehindert hatte. Was ist, wenn Josef nur so freundlich zu seinen Brüdern war, weil er es seinem Vater keinen Kummer bereiten wollte? Was, wenn Josef 17 Jahre lang eine geheuchelte Show gespielt hat, wie seine Brüder es 20 Jahre lang gemacht haben, als sie ihrem Vater immer die Lüge auftischten, dass ihr Bruder von einem wilden Tier gestorben ist? Also mit Heucheln kannte sich diese Familie aus. Dachten sie, was, wenn Josef so ist wie wir und jetzt 17 Jahre lang, nach 17 Jahren, sein wahres Gesicht zeigt und sagt, Leute, das war's. Ihr bekommt jetzt das, was ihr verdient habt. Was, wenn nur die Liebe zu seinem Vater ihn davon abgehalten hat, sich zu rächen? Was, wenn er gar nicht seine Brüder wirklich so sehr liebte, dass er ihnen alles vergeben hat und ehrliche Versöhnung vorhatte? Diese Furcht der Brüder ist so real, dass sie sich nicht einmal trauen, selbst zu Josef zu gehen. Vielleicht ist euch beim Lesen aufgefallen, in Vers 16 heißt es, und sie sandten zu Josef und ließen ihm sagen. Sind nicht die Brüder zu Josef gegangen und haben gesagt, du Josef, es gibt noch so eine Sache, die wir vielleicht jetzt erneut klären müssten oder es ist ein bisschen unangenehm, dieses Thema nochmal anzusprechen, aber willst du dich vielleicht doch noch rächen? Oder die haben Angst, die trauen sich nicht selbst zu Josef zu gehen, sondern sie sagen, okay, wir nehmen irgendwelche Abgesandte, die sollen erstmal wie so Vorboten hingehen und mal ein bisschen vorfühlen, wie ist denn Josef sein Gemüt bei diesem Thema? Wie reagiert Josef jetzt, da unser Vater tot ist, wenn wir ihn daran erinnern, was wir ihm eigentlich angetan haben? Weil vergessen hat er mit Sicherheit nicht, wie er nach Ägypten gekommen ist. Und sie schicken quasi Abgesandte und lassen Josef Folgendes ausrichten. Und es ist sehr interessant, die greifen da ein bisschen in die Trickkiste rein, um sie jetzt irgendwie so ganz demütig darzustellen und Josef ganz stark zu besänftigen. Schaut mal in Vers 15, da heißt es, als die Brüder Josef sahen, dass ihr Vater gestorben war, als sie dann aber die Abgesandten zu Josef schickten, sagen sie in Vers 16, dein Vater hat vor seinem Tod befohlen und gesagt. Also sagen nicht, unser Vater, wir sind hier alle, sagen Josef, Papa hat was ganz, dein Papa hat etwas gesagt. Erinner dich, dein Vater hatte einen Wunsch, einen Willen. Vers 17, so sollt ihr zu Josef sprechen. Ach, vergib doch die Übertretung deiner Brüder und ihre Sünde, denn sie haben dir Böses angetan. Ganz ehrlich, wir wissen nicht, ob Jakob das gesagt hat. Das wissen wir nicht. Könnte ausgedacht sein von den Brüdern? Könnte Jakob gesagt haben? Interessanterweise im kompletten Kapitel vorher, Kapitel 49, wo Jakob den Segen über seine Söhne ausspricht, wo er sie teilweise an ihre Sünden erinnert, erwähnt er zu keinem einzigen Zeitpunkt ihren Umgang mit Josef. Also eigentlich ist die Tendenz von Jakob, dass er wahre Versöhnung und wahre, also dass er dieses Kapitel abschließen konnte, weil er gesehen hat, was Gott daraus gemacht hat. Eigentlich finden wir bei Jakob nicht, dass ihm sozusagen das Ganze noch nachhängt und er das seinen Söhnen weiter vorhält. Wir wissen es nicht. Sollte Jakob das gesagt haben, Vers 17, dann hatte auch er Zweifel an Josefs Vergebungsbereitschaft. Also wenn er wirklich diesen Auftrag an seine oder diese Aussage seinen den Brüdern Josefs mitgegeben hat, dann muss auch er Bedenken und Zweifel gehabt haben, oh, wie wird es nach meinem Tod weitergehen? Meine Tendenz ist eher, dass die Brüder hier ein bisschen in die Trickkiste greifen und Josef besänftigen wollen. Aber wir wissen es eben nicht. Die Brüder schicken auf jeden Fall Abgesandte, lassen diese Aussage von deinem Vater, von Josefs Vater, Josef mitteilen, Josef weitergeben und lassen, nachdem sie so ihren Vater zitieren, eben auch jetzt diesen eigenen Ausspruch deutlich werden am Ende von Vers 17. Und nun, das leitet quasi jetzt ihre eigene Aussage eines Zitates zu Ende, und nun, vergib doch die Übertretung, und schaut mal, wie sie sich jetzt ganz demütig bezeichnen, der Knechte des Gottes deines Vaters. Also sie pochen hier darauf und sagen, Josef, übrigens, dein Vater hat etwas gesagt und ich weiß, wir haben echt Mist gebaut, aber wir sind die Knechte des Gottes deines Vaters. Bitte rächt dich nicht an uns. Erinner dich, wer wir sind. Ich weiß, wir haben viel Dreck am Stecken, aber wir gehören immer noch zur auserwählten Familie Gottes deines Vaters. So kommen die Brüder. Mit allen schmeichelhaften Formulierungen hin und her. Ihre Bitte ist ehrlich. Sie haben reale Angst. Sie haben reale Angst, dass Josef sich rächt. Sie haben wahre Sündenerkenntnis. Die reden nicht klein. Sie kommen nicht hin und sagen, hey Josef, jetzt schau mal, ohne uns wärst du in diesen Palast gekommen. Nein, die wissen, die haben wirklich etwas Böses und Ungerechtes getan, für das sie Vergebung brauchen. Und sie lassen stellvertretend ausrichten durch quasi wie ein Fürsprecher, vergib doch die Übertretung der Knechte des Gottes deines Vaters. Wie reagiert Josef darauf? Wir finden eine zutiefst emotionale Reaktion von Josef auf diese Fürsprecher, auf diese Gesandten mit dieser Erinnerung und der Bitte seiner Brüder. Und auch nach 17 Jahren reagiert Josef nicht mit Zorn, nicht mit Hass, nicht mit Wut, nicht mit Anschuldigungen, sondern es heißt am Ende in Vers 17, und Josef weinte, als er zu ihnen redete. Josef reagiert mit vollem Mitgefühl darauf. Es ist in gewisser Weise eine ähnliche Reaktion wie in 1. Mose Kapitel 45, als Josef alle rausschickt, anfängt zu weinen und seinen Brüdern sagt, kommt her. Vielleicht haben sich seine Brüder daran erinnert, als sie mitbekommen haben, dass Josef als Reaktion darauf weinte. Nachdem sie das nämlich mitbekommen, heißt es in Vers 18, dass jetzt auch sie selbst reinkommen. Vers 18 sagt, und auch seine Brüder kamen und fielen vor ihm nieder und sprachen, siehe, wir sind deine Knechte. Also die Brüder haben quasi ihre Gesandtschaft vorgeschickt, haben das Josef vorgetragen und dann merken sie, der schreit ja gar nicht rum. Der ruft jetzt nicht, Wachen, meine Brüder, auf geht's. Der sagt doch nicht, jetzt ist der Zeitpunkt gekommen, was ich die ganze Zeit geplant habe. Die merken, ihr Bruder weint. Wenn jemand mit Tränen voller Mitgefühl hat, dann muss ich nicht Angst haben, herzukommen. Das merken seine Brüder. Und auch sie trauen sich jetzt, näher zu Josef zu kommen. Sie fallen erneut vor ihm nieder und sagen, wir sind deine Knechte. Sie demütigen sich und sagen, du kannst mit uns machen, was du willst. Wir sind deine Sklaven, aber bitte vergib uns. Bitte rechne uns nicht an, was wir dir angetan haben. Ab Vers 19 weint Josef nicht nur, sondern er beginnt jetzt zu sprechen. Er reagiert jetzt mit Worten auf das schlechte Gewissen, auf die Bedenken und die Angst seiner Brüder. Und er sagt jetzt folgende Aussage. Josef spricht zu ihnen, fürchtet euch nicht. Was bedeutet dieses fürchtet euch nicht? Wovor hatten die Brüder Angst? Sie hatten Angst vor Vergeltung. Sie hatten Angst vor Strafe. Sie hatten Angst vor Rache, vor gerechtem Gericht. Josef, seine Antwort auf ihr schlechtes Gewissen und ihre Schuld ist, diese Dinge habt ihr nicht zu befürchten. Fürchtet euch nicht. Er sagt es sogar zweimal. Zweimal bestätigt er ihn, einmal in Vers 19 und Vers 21, und nun fürchtet euch nicht. Er redet es ganz bewusst verstärkt zu ihnen und sagt, ich werde euch und eure Kinder versorgen, und er tröstete sie und redete zu ihrem Herzen. Josef kümmerte sich in seinen Worten ganz genau, dass diese Botschaft tief in ihr Herz reinkommt, dass all ihre Furcht und ihre Angst vor Strafe weichen soll, weil er ihnen deutlich macht, ich habe wirkliche, echte, wahre Vergebung für euch. Und das ändert sich nicht nach 17 Jahren. Das ändert sich nicht, nur weil unser Vater gestorben ist. Ich habe euch vergeben, weil ich euch wirklich liebe. Dieser Kuss, mit dem ich euch in Kapitel 45 begegnet bin, diese Umarmung, diese Tränen an euch, die waren echt, und diese Herzenshaltung hat sich nicht geändert. Ich habe nicht vergessen, was ihr gemacht habt, aber ich rechne es euch immer noch nicht an. Und auch, wenn euer schlechtes Gewissen wieder anfängt zu klopfen wegen der gleichen Sache, bleibt meine Antwort dieselbe. Fürchtet euch nicht. Fürchtet euch nicht. Ich liebe euch und ich werde euch, er erneuert hier quasi sein Versprechen, das er ihnen in Kapitel 45 auch gegeben hat. Ich dürfte einmal ein paar Kapitel zurückgehen. In Kapitel 45, nachdem er quasi seinen Brüdern begegnet und diese erste wahre Versöhnung stattfindet, an die Josef jetzt quasi hier erinnert und in gewisser Weise nochmal bestätigt und erneuert, da ist auch quasi der Zusammenhang, die trauen sich nicht näher zu kommen, die sind richtig bestürzt. Josef sagt in Vers 4, tretet doch her zu mir. Wir haben es uns angeschaut, er nimmt quasi diese Barriere, diese Kluft, er bittet sie, er sagt, Begegnung ist möglich, Gemeinschaft mit euch ist möglich und von mir auch gewollt. Und in Vers 9 heißt es dann, eilt und zieht hinauf zu meinem Vater, sprecht zu ihm, so spricht dein Sohn Josef, Gott hat mich zum Herrn von ganz Ägypten gemacht, komm zu mir herab, zögere nicht. Und du sollst im Land Goshen wohnen und nahe bei mir sein, du und deine Söhne und die Söhne deiner Söhne. Josef hatte seinen Brüdern und seiner Familie schon da versprochen, hat gesagt, ich will, dass ihr nahe bei mir seid. Uns soll nichts trennen. Schuld soll keine Kluft zwischen uns treiben. Ihr sollt nahe bei mir sein. Und am Ende von Kapitel 45 wird eben ausgeführt, am Ende von Vers 20, das Beste des ganzen Landes Ägypten soll euer sein. Kommt zu mir, bleibt bei mir, ich werde euch mit dem Besten des Landes versorgen. Und Josef ist sich nicht zu schade, dieses Versprechen hier zu erneuern und daran zu erinnern, dass sich das nicht geändert hat. Fürchtet euch nicht, ich werde euch und eure Kinder versorgen. Und eure Kinder versorgen. Das ist die Herzenshaltung und die Reaktion Josefs darauf. Innerhalb dieser zwei Aussagen, dass er seinen Brüdern die Furcht vor Vergeltung und vor Strafe nehmen möchte, stellt er eine Tatsache ganz bewusst in die Mitte und ins Zentrum. Josef bekennt am Ende von Vers 19, dass er sagt, bin ich an Gottes statt? Also er macht damit deutlich und sagt, es gibt einen, der an der Position und der Stelle ist, zu rächen und zu richten. Das ist Gott. Gott hat die Berechtigung und das Recht, Ungerechtigkeit zu strafen und die Konsequenz für Sünde auf Menschen aufzuerlegen. Er ist an dieser Stelle, Josef nicht. Aber Josef hat eben etwas gemerkt und Gott hat es durch Josef demonstriert. Wofür hatte sich Gott in seiner Position als Richter entschieden? Wofür hat Gott sich entschieden, im Umgang mit der Sünde seiner auserwählten Familie? Mit Jakob, mit Juda, mit allen Brüdern. Es war niemals Rache. Gottes Haltung in seiner Position als Richter war nicht Vergeltung und Strafe für Sünde, sondern wir haben eben im Lauf dieser ganzen Geschichte gesehen, wie Gott statt sich zu rächen, statt sie zu verurteilen, an ihrem Herzen gearbeitet hat. Gott hat sich dazu entschieden, Jakob beizubringen, ihm zu vertrauen und hat nicht drauf reingedroschen, als Jakob schon wieder angefangen hat zu zweifeln. Gott hat sich dazu entschieden, Juda zu segnen, statt ihm die gerechte Strafe für seine Sünde zu geben und an seinem Herzen zu arbeiten, dass Juda als erster im Lauf der Geschichte, im Lauf der Bibel an den Punkt kommt, sein Leben stellvertretend für das Leben eines anderen zu opfern und auf Jesus hinzuweisen. Dafür hat sich Gott entschieden. In der Position, in der Gott Richter sein könnte, hatte er immer das Gute für sein Volk im Blick. Und das Gute hat ihre Versöhnung, ihre Veränderung, ihre Rettung und ihr Leben im Blick gehabt. Gott ist eben an dieser Position. Und Josef vergibt seinen Brüdern, versöhnt sich mit seinen Brüdern, weil er hier repräsentiert, was Gott im Umgang mit seinem Volk macht. Diese Herzenshaltung, die Gott im Umgang mit seiner auserwählten Familie hatte, wurde eben und wird auch an dieser Stelle deutlich in Josef. Er sagt, auch ich räche mich nicht, auch ich verurteile euch nicht. Nachdem Josef diesen Hinweis macht, dass Gott in der Position ist, eben zu richten, aber auch genauso um zu begnadigen, kommt er zu dieser Zusammenfassung und dieser zentralen Botschaft über die Geschichte Josefs und allem, was sie gemacht haben. Ich lese Vers 20 noch einmal vor. Sagt er, ihr zwar hattet Böses gegen mich im Sinn oder beabsichtigt, Gott aber hatte im Sinn, es gut zu machen, damit er täte, wie es an diesem Tag ist, um ein großes Volk am Leben zu erhalten. Wenn wir hier am Ende der Geschichte zu diesem romantischen Ende kommen von Ende gut, alles gut, dann bedeutet das in der Bibel nicht, dass Sünde und Schuld kleingeredet wird oder nicht schwerwiegend ist. Alles gut meint nicht halb so schlimm im Lauf der ganzen, also quasi nicht so schlimm, dass sie ihn gehasst haben. Nicht so schlimm, dass sie ihn in den Tod verkaufen wollten. Das meint die Bibel nicht, wenn sie sagt, dass Gott alles gut gemacht hat. Sondern die Bibel beinhaltet damit dieses ehrliche Bekenntnis und diesen ehrlichen Hinweis darauf, dass wir Menschen wirklich böse sind und dass auch die Brüder wirklich etwas Böses im Sinn hatten, dass es wert wäre, bestraft zu werden. Deswegen war, abgesehen von der Reaktion Josefs, das schlechte Gewissen der Brüder absolut berechtigt. Absolut berechtigt. In ihrem Verhalten gegenüber Josef meinten sie es wirklich böse und nicht gut. Wenn es hier von diesem, sie meinten oder beabsichtigen oder etwas im Sinn haben, dann meint dieses Wort quasi etwas, was Menschen oder etwas, was jemand ganz bewusst plant, um ein bestimmtes Ziel zu erreichen. Das meint dieses Beabsichtigen. Es war nicht einfach nur, dass sie immer so im Affekt gehandelt haben. So, oh, wir hassen ihn und jetzt verkaufen wir ihn und jetzt wollen wir ihn eigentlich am liebsten töten und jetzt nehmen wir ihm sein Gewand weg. Ihre Gedanken und das, was sie mit ihm vorhatten, waren böse Pläne, die aus einem bösen Herzen kamen. Ich erinnere uns an Kapitel 37. Sie weiden die Herde ihres Vaters und sie sehen Josef von Weitem kommen. Er ist noch nicht da. Er ist nicht hergekommen und hat irgendwas gesagt, was sie irgendwie erneut aufgeregt hat. Er war noch weit weg. Da haben sie beabsichtigt und im Sinn gehabt und den Plan gefasst. Da kommt ja der Träumer. Wir wollen sehen, was aus seinen Träumen wird. Wir wollen ihn töten. Das war ihr Plan. Das war das Böse, das sie im Blick hatten. Sie meinten es wirklich böse. Sie waren quasi abgrundtief schlecht in ihrem Umgang mit ihrem Bruder und hatten definitiv nichts Gutes im Sinn. Aber was ist daraus geworden? In all diesen bösen Plänen, den Gedanken, die sie sich gemacht haben und die sie dann in die Tat umgesetzt haben, was ist am Ende dabei rausgekommen? Es ist gut geworden. Die hatten nicht im Blick von, oh, wir schicken Josef durch eine grausame Tat voraus und vielleicht wird er dann Herrscher und König und er ist der Schlauste und deswegen kann er uns von einer Hungersnot retten, weil die Anzeichen, wenn wir die Ernte dieses Jahr beobachten, dann wissen wir ganz genau, in 22 Jahren wird es schlecht. Das war nicht ihre Haltung. Die hatten nicht das im Blick, was am Ende rauskommt. Sie waren wirklich einfach nur böse. Aber es gab im Lauf dieser Geschichte noch jemanden, der etwas geplant hat. Noch jemanden, der nicht einfach nur im Affekt handelte, nicht einfach nur auf etwas reagierte und es dann irgendwie drum lenkte im Sinne von, oh nein, was haben die mit ihrem Bruder gemacht? Komm, ich fasse jetzt die Idee, dass ich eine Hungersnot schicke und vielleicht kann das, da wird noch was richtig Gutes draus, ihr werdet sehen. Für Gott wird hier das gleiche Wort gebraucht. Gott hatte etwas beabsichtigt. Gott hatte etwas geplant und etwas berechnet. Gott hat nicht nur als Reaktion etwas benutzt. Das ist ein Unterschied. Gott hat nicht nur, weil er allmächtig ist, gesagt, und ich mache jetzt ein bisschen Hokuspokus und dann wird daraus etwas Gutes. Sondern Gott hatte, bevor die Brüder das geplant hatten, auch einen Plan. Und dieser Plan und diese Gedanken Gottes haben beinhaltet, dass sie böse sein sollten. Dieser Plan Gottes hatte beinhaltet, dass ihre Eifersucht und ihr Hass gegenüber Josef sich so manifestieren sollte, wie er es gemacht hat. Es war von Anfang an Gottes Plan, dass die Brüder Josefs so mit Josef umgehen sollten. Er ist nicht nur allwissend und mächtig, dass er im Moment darauf reagiert, sondern Gott ist vollkommen souverän. Alles, was passiert, passiert nach seinem Ratschluss, bevor der Mensch etwas macht. Und auch wenn das, was der Mensch macht, letztendlich böse ist, berechtigt böse, Strafe verdient hat, so hat Gott auch damit von Anfang an seine bestimmte Absicht, um Rettung zu ermöglichen. Um ein großes Volk, wie es hier am Ende von Vers 20 heißt, am Leben zu erhalten. Die Sünde und Bosheit der Brüder, genauso die Sünde von dir und mir, überrascht Gott niemals. Niemals. Es gibt nichts, was die Brüder oder wir in unserem Leben tun können, wo Gott sagt, also das hätte ich jetzt auch nicht gedacht. Das habe ich jetzt nicht kommen sehen. Gibt es nicht. Gott wird von unserer Schuld und Sünde nicht überrascht und muss dann irgendwie darauf reagieren und gucken, dass doch irgendwie alles gut wird. Gott plant das Gute. Und indem er das Gute plant, beschließt er auch, dass er Sünde zulassen möchte. Beschließt er auch, dass der Mensch sündigt, weil er aus dieser gleichen Sache etwas Gutes machen möchte. In gewisser Weise, wir haben es in 1. Mose 45 schon gesehen, ist es ein Geheimnis über Gottes Wesen, und ich sehe manche Köpfe schütteln, ein Geheimnis über Gottes Wesen, das wir nicht vollkommen verstehen können und auch nicht vollkommen verstehen müssen. Aber wir bekennen es, weil es wahr ist. Gott hasst Sünde und das Böse und er wird es in ein Gericht bringen. Gott mag Sünde nicht. Gott braucht Sünde nicht. Aber Gott gebraucht Sünde. Gott gebraucht das Böse. Sonst hätte letztendlich der Teufel mit aller Sünde eine so große Macht, dass er Gott jedes Mal überraschen könnte. Und Gott wäre quasi der Handlanger, der immer dem Teufel hinterhergeht. Gott macht und dann grätscht der Teufel dazwischen und oh Mann, jetzt ist es schlecht geworden, was ich eigentlich gut gemacht habe. So ist Gott nicht. Gott ist kein Mensch. Gott ist kein Geschöpf. Gott hat den kompletten Plan der Weltgeschichte vor sich ausgebreitet. Ins kleinste Detail. Dieser Plan beinhaltet, dass er sagt, ich werde als Richter Sünde bestrafen. Aber für mein Volk werde ich ihre Sünde zum Guten wenden. Für mein Volk werde ich ihre Sünde und Schuld dafür gebrauchen, dass sie meine Gnade kennenlernen. Für mein Volk will ich ihre Sünde, weil ich will, dass sie mich als einen versöhnenden und vergebenden Gott kennenlernen. Und deswegen will ich das Böse. Ich will das Böse. Und meine Macht und meine Liebe und meine Geduld und meine Herrlichkeit, die da drüber steht, zu demonstrieren. Das Böse und die Sünde, die in die Welt gekommen ist, ist kein Versehen oder kein Bruch. Und ich wiederhole, was hier so oft gesagt wird, sondern es ist Gottes Plan von Anfang an. Aber es ist ein guter Plan. Für Gottes auserwähltes Volk ist es von Anfang an ein guter Plan, ein guter Ratschluss, in dem er Rettung vorhatte. Gott wollte nicht einfach nur, dass der Mensch ihn als einen Gott kennenlernt, der aus dem Nichts etwas Gutes schaffen kann. Es war nichts da und dann macht Gott die Schöpfung und siehe, es war sehr gut und der Mensch darf genießen, dass eben alles sehr gut ist, was aus dem Nichts entstanden ist. Gott wollte, dass er etwas sehr Gutes aus dem Bösen macht und das ist mächtiger. Es ist eine Sache, aus dem Nichts etwas zu schaffen, aber es ist mächtiger, aus dem Bösen, das Böse zu etwas Gutem zu gebrauchen und zu wollen. Das ist mächtiger, weil das ultimative Souveränität ist, die Gott wollte. Gott wollte, dass wir Menschen und dass sein Volk, und das ist die Lektion, die er sie hier die ganze Zeit führt. Und wenn nicht, wenn die Brüder, ich wäre vor Staunen erstarrt über diese Aussage. Die wussten ganz genau, was war ihre Herzenshaltung gegenüber Josef. Was waren ihre Pläne, ihre Gedanken? Und Gott macht hier so eine riesige Demonstration, die über Jahre andauert, wo sie merken, ganz ehrlich, egal was ich gemacht habe, es ist gut geworden. Egal was ich böse meinte, es ist gut geworden. Sie konnten nicht etwas Schlimmeres machen. Ging nicht. Sie konnten nicht eine größere Sünde machen, größer ihre Bosheit demonstrieren und dadurch irgendwie auf den Weg kommen, dass Gott sie richtet. Konnten sie nicht. Sie haben alles gemacht, was nur böse ging. Und trotzdem waren sie am Ende ihres Lebens an dem Punkt zu sagen, also an mir lag es nicht. Ich bin nicht die richtigen Wege eingeschlagen. Aber ich bin hier, weil Gott es wollte. Weil er mächtig ist und weil Gott dachte, unseren bösen Umgang mit Josef für uns zum Guten zu wenden. Was für ein gnädiger Gott. Was für ein Gott, der während sie ihren Bruder verkaufen, im Blick hat zu sagen, euch habgierige Sünder werde ich vor dem Tod retten. Das ist die Lektion. Das ist die Lektion aus der Geschichte Josefs. Und das wird am deutlichsten bei Jesus. Judas wollte nicht, dass Jesus aus den Toten aufersteht und dadurch ewiges Leben für alle Menschen geschieht. Das wollte Judas nicht. Judas wollte Jesus weghaben. Das Volk, das geschrien hat, kreuzige ihn, wollte in diesem Moment nicht, dass er das Lamm ist, das für ihre Sünden geschlachtet wird. Das wollten sie nicht. Sie wollten ihn wirklich weghaben. Sie haben ihn wirklich gehasst und abgelehnt. Aber wer hatte von Anfang an geplant, dass es so kommen musste? Gott. Wer hatte von Anfang an den Ratschluss, dass er sagt, ich will, dass die Bosheit der Menschen sich so manifestiert und so deutlich wird. Aber diese größte Sünde, dieses größte Übel, mit meinem Sohn umzugehen, wird für dieselben Menschen der Grundstein ewigen Lebens. Es wird für dieselben Menschen der Grundstein, dass Gott sagt, hier ist Vergebung und wahre Versöhnung möglich. Gott hatte für sein Volk das Gute im Blick, von Anfang an. In Jesaja 46, Vers 9 und 10 steht, erinnert euch an das Frühere, von der Urzeit her, dass ich Gott bin und sonst keiner, dass ich Gott bin und gar keiner wie ich, der ich von Anfang das Ende verkündige und von alters her, was noch nicht geschehen ist. Gott in seiner Souveränität und Allmacht sagt am Anfang, wie es ausgehen wird. Gott verkündet, bevor etwas geschehen ist, was geschehen wird. Und er spricht, mein Ratschluss soll zustande kommen und all mein Wohlgefallen werde ich tun. Ich werde nichts tun, was nicht letztendlich mit meinem gerechten, liebevollen, heiligen Wesen übereinstimmt. Und ich werde nichts tun, was mir nicht doch schlussendlich gefällt, was ich gut so finde, dass ich es so mache, was ich gut so finde, wie alles gekommen ist. Er ist derjenige, der von Anfang an einen Ratschluss fasst, und dieser Ratschluss kommt zustande. Nicht die Gedanken des Menschen, nicht die Pläne, nicht die zerstörerischen Pläne des Teufels, sondern Gottes Ratschluss. Und Gott hat dabei von Anfang an für seine Brüder, für sein Volk das Gute im Blick. Versöhnung. Er hat, am Ende von Vers 20 heißt es sogar, im Blick ein großes Volk am Leben zu erhalten. Wir haben gesehen, im Lauf der Geschichte Josefs, dass diese Position Rettung und Macht Josefs nicht nur zur Rettung seiner Familie genutzt wurde, sondern dass alle Völker, die unter dieser Hungersnot litten, zu Josef kommen konnten, um bei ihm als dem Erhalter des Lebens Rettung zu finden. Gott hatte für eine unzählbare auserwählte Nation Rettung im Blick, von Anfang an. Die Brüder meinten und wollten das Böse, was sie taten, und Gott wollte das Böse, das sie taten. Die Brüder meinten ihr böses Handeln so, wie es ihren bösen Plänen entsprach, aber Gott meinte ihr böses Handeln so, wie es seinem Heilsplan entsprach. Aber er meinte genau die gleiche Sache so. Genau die gleiche Sache. John Piper hat es folgendermaßen auf den Punkt gebracht und ich möchte ihn bei diesem Thema zitieren. Dort heißt es, das sündige Wollen der Menschen wird von Gott nicht erst nachträglich gebraucht oder gelenkt, sondern es ist von Gott von vornherein gewollt und gemeint, und zwar für seine gerechten, der Erlösung dienenden Ziele. Wobei dieses Wollen bzw. dieses Meinen Gottes immer so geschieht, dass er selbst nicht sündigt, sondern in vollkommener Weisheit, Gerechtigkeit und Güte das Gute will und erreicht und dabei zu jedem Zeitpunkt selbst das Gute tut. So fasst er in einem Buch, das ist so ein weißes Buch, das heißt Vorsehung, das kann ich an dieser Stelle wärmstens empfehlen, weil es sich mit diesem souveränen Handeln und diesem Ratschluss Gottes beschäftigt, wie Gott von Anfang an einen Plan hatte, den er in jedem Detail, das auf dieser Welt vorhanden ist, ausführt und eben in Jesus Christus zu seiner Ehre umsetzt. Gott meinte es gut mit seinem Volk, mit diesem großen Volk, das er am Leben erhalten wollte. Und was beinhaltete diese Tatsache, dass Gott sagt, er will es gut machen? Im Laufe der Geschichte hat Gott darin verschiedene Dinge in verschiedenen Facetten demonstriert, wie er etwas Gutes gemacht hat. Dieses Gute beinhaltete, ja, dass sie vor dem Tod verschont werden, aber dieses Gute beinhaltete auch, dass dieses Volk wahre Versöhnung kennenlernen sollte. Dieses Gute beinhaltete, dass dieses Volk Vertrauen in Gott lernen sollte, dass sie die Veränderung ihres Herzens erfahren sollte und dass sie das Versorgen durch Josef mit dem Besten erfahren sollte. Dieses Gute beinhaltete, dass Gott sein Versprechen eines ewigen Königs und Hirten geben wollte und durch diese Rettung aufrecht erhielt. Das war all das Gute, das er für sein Volk im Blick hatte. Zusammengefasst, damit er täte, wie es an diesem Tag ist, um ein großes Volk am Leben zu erhalten. Ich habe gerade eben oder vor ein paar Minuten schon darauf hingewiesen, weil es an der Stelle besser gepasst hat, dass diese Macht und dieses Zusammenspiel vom Bösen der Menschen und den guten Plänen Gottes am deutlichsten in der Kreuzigung und in dem Hingeben von Jesus Christus deutlich wird. Das ist quasi der ganz große, übergeordnete Rahmen im Laufe der Menschheitsgeschichte. Gott wählt aber diese Formulierung auch sehr geschickt hier am Ende vom ersten Buch Mose. Es ist nicht nur die Zusammenfassung der Geschichte Josefs, es ist quasi auch nicht nur die Zusammenfassung der ganzen Menschheitsgeschichte. Wir meinten es böse zu machen, aber Gott meint es gut zu machen. Es ist auch eine wunderschöne Zusammenfassung vom Buch Genesis. Allein durch die Begriffe, ihr meintet es böse und Gott machte es gut. Wie fängt denn das Buch Genesis an? Gott macht die Schöpfung und jeder Tag endet mit, es ist gut, es ist gut, es ist gut, bis am Ende heißt, es ist sehr gut. Was kommt im Anschluss? Der Bruch bis hin zur Sintflut, wo Gott dieses Fazit über Menschen sagen muss, alle haben ihren Weg verdorben, sie sind alle böse. Alle gehen ihre eigene Wege und ehren mich nicht. Sie hassen mich, sie lieben einander nicht, sie lieben auch mich nicht. Und so fasst Gott hier dieses ganze Buch Genesis zusammen und macht damit deutlich und sagt, dass am Anfang alles gut und sehr gut war, ist nicht einfach Geschichte. Während diesem ganzen Weg, wo der Mensch immer wieder das Böse machte, angefangen vom Sündenfall Adam und Evas, ist das noch nicht das Ende. Weil schaut mal, ich kann aus diesem Sündenfall etwas Gutes machen. Das Neue Testament sagt sogar etwas Besseres, etwas Herrlicheres. Das ist die Zusammenfassung der Geschichte. Und Gott demonstriert hier am Ende vom ersten Buch Mose, dass zu keinem Zeitpunkt etwas außerhalb seiner Kontrolle war. Egal was auch passierte, er lenkt die Dinge so, wie es sein soll. Und das durfte der Mensch ganz am Anfang hier schon lernen. Bis es am Ende eben in Jesus Christus heißt, jetzt ist alles neu, jetzt ist alles gut, jetzt ist alles herrlich geworden. Aus Trotz eurer Sünde, trotz der Tatsache, dass ihr gegen mich rebelliert habt. Nicht nur die Brüder Josefs oder wir dachten, es böse zu machen. Es ging los bei Adam und Eva, die auch dachten, es böse zu machen. Die hatten keine guten Pläne, als sie zum ersten Mal gegen Gott rebellierte. Aber auch darin war es Gottes Ziel und Gottes Vorsatz, seinem Volk die große Freude zu schenken, die Herrlichkeit seiner Gnade zu genießen. Von Anfang an wollte Gott sich als dieser erlösende, vergebende, herrliche Schöpfer demonstrieren. Und er macht es und demonstriert es eben am deutlichsten, vorgeschattet durch Josef, in dem, was er in Jesus Christus macht. Und das ist ein wichtiger Punkt, den wir hier anmerken müssen. Dieser Zuspruch und diese Aussage, dass wir es böse meinten, dass die Brüder es böse meinten, dass Gott es am Ende aber gut gemacht hat, innerhalb der Geschichte Josefs drehte sich alles um ihn als diese Hauptfigur. Innerhalb der Geschichte Josefs wurde die ganze Zeit deutlich, dass sie durch Josef vor dem Tod verschont waren, dass sie durch Josef versöhnt wurden. Also quasi Die Tatsache, dass Gott alles gut machen wollte, zeigte und demonstrierte er in der Geschichte Josefs immer in Bezug auf den Umgang mit Josef selbst. Also wie sein Vater auf ihn reagierte, wie seine Brüder auf ihn reagierte, alles was mit ihm sozusagen geschah und deutlich wurde, war Gottes Werkzeug, um alles gut zu machen. Und in viel größerer Weise weist es uns eben darauf hin, dass Jesus die ultimative Hauptfigur der Weltgeschichte ist, um den sich alles dreht und in dem Gott alles gut macht. Gott hat es, wie in der Geschichte Josefs, nicht pauschal irgendwie geschehen lassen, sondern es waren immer Bausteine durch das Leben und dem, was Josef repräsentierte und erleben sollte. Und so macht Gott für uns alles gut in dem, was mit Jesus Christus passiert ist und in dem, wie sich alles um Jesus dreht. Die Verschonung vor dem Tod und die Rettung vor unserer Sünde geschieht eben durch ihn. Die Versöhnung mit Gott und das Erfahren seiner Gnade und seinem Frieden geschieht durch Jesus. Die Tatsache, dass wir lernen, Gott zu vertrauen und dass er uns leitet, geschieht in Jesus als unserem guten Hirten. Die Tatsache, dass Gott unsere Herzen verändert, wie er es bei Juda demonstriert hat, geschieht durch Jesus und den neuen Bund mit ihm. Das Versprechen, uns mit dem Besten zu versorgen, mit allem, was wir brauchen und dann im Himmel mit Herrlichkeit, das geschieht eben durch Jesus. Alles dreht sich in diesem großen Plan um ihn. In Jesus hat Gott den Plan gefasst, alles gut zu machen, wo wir Menschen es böse meinen. Und darin gilt der Zuspruch, den Josef hier in diesem Vorbild seinen Brüdern gibt, auch uns. Was die Brüder hier erfahren haben, als sie zu Josef kommen, ist uns nicht fremd. Ich denke, die meisten kennen ein schlechtes Gewissen. Wir kennen es vielleicht auch, dass bestimmte Sünden, wenn sie gravierend sind, auch wenn sie lange her sind, uns einholen können. Aus welchem Grund auch immer. Hier bei ihnen ist der Vater gestorben. Wir können in unserem Leben an Situationen kommen, wo wir denken, ob Gott das vergeben hat, ob am Ende wirklich alles gut wird. Obwohl auch wir, die Brüder haben 17 Jahre lang erfahren, dass wirklich alles gut ist. Also es gab keinen Grund, etwas zu fürchten. Obwohl auch wir in unserem Leben oft Jahre Wegstrecken mit Gott gehen, wo wir merken, er steht uns bei, er leitet uns, er hat uns vergeben, können wir auch nach Jahren an Punkte kommen, wo wir zweifeln. Und das Herrliche aber ist, Noch größer als Josef ist Gott sich niemals zu schade, immer wieder neu zu sagen, fürchte dich nicht. Fürchte dich nicht. Es ist alles gut. Warum? Ich habe am Kreuz das, was die Menschen böse meinten, zum Guten gewendet. Und du bist ein Teil davon. Ich hatte im Blick, dass du ewiges Leben haben sollst. Ich hatte im Blick, wofür ich meinen Sohn hingegeben habe. Gott ist sich nicht zu schade, auch uns erneut zuzusprechen, dass wir uns nicht fürchten brauchen. Wir müssen nicht irgendwelche Abgesandten zu Jesus schicken. Die Bibel ist voll davon, dass sie uns dazu auffordert und sagt, wir dürfen selber hinzutreten zum Thron der Gnade, dass wir Gnade erfahren und rechtzeitige Hilfe. Also lasst es uns machen. Und lasst uns nicht im Glauben daran, lasst uns nicht zweifeln, sondern glauben, dass Gott alles gut gemacht hat und dass Gott alles gut machen wird, weil er Jesus Christus gesandt hat, weil Jesus Christus unsere Schuld auf sich genommen hat. Hebräer 10, Vers 22 sagt, lasst uns hinzutreten mit wahrhaftigem Herzen in voller Gewissheit des Glaubens, die Herzen besprengt und so gereinigt vom bösen Gewissen und den Leib gewaschen mit reinem Wasser. Lasst uns bewusst in diese Begegnung und dieses Leben mit Gott treten und Jesus nachfolgen und mit ihm leben in voller Gewissheit des Glaubens, weil wir wissen, unser böses Gewissen wurde gereinigt. Er hat sein Blut dafür vergossen, dass unsere Schuld vergeben werden kann. Und er hat uns reingewaschen. Lasst uns nicht daran zweifeln, sondern das Glauben. Gott hat und macht alles gut. Diese Wahrheit, dass Gott für sein Volk, auch wenn wir es böse meinen, im Sinn hat, es gut zu machen, ist letztendlich die größte Sicherheit und Ruhe, die Gott uns zusprechen kann. Diese Wahrheit, Römer 8, Vers 28, denen, die Gott lieben, werden alle Dinge zum Guten mitwirken. Alle Dinge, Bosheit, deine Sünde, deine Schuld, die Zerbrochenheit und Gefallenheit dieser Schöpfung, in der du leidest, das Warten auf die Erlösung, alles, was in Römer 8 behandelt wird, all diese Unerlöstheit, diese Unvollkommenheit, dass es eben noch nicht fertig ist, sagt, alles wird einen Beitrag dazu haben, es wird mitwirken, es ist ein Baustein, nicht ein Nebenprodukt. Es ist ein Baustein, dass bei dir in deinem Leben als Kind Gottes alles gut wird. Dass du diese Herrlichkeit bei Christus erlangst, wo du Jesus als dem erstgeborenen Sohn Gottes gleichförmig sein wirst, weil Gott dich in sein Bild verwandelt. Und alles in deinem Leben wird dazu beitragen. Es ist die ultimative Sicherheit und Ruhe, in Gottes Ratschluss zu wissen und das, sich sicher zu wissen. Das ist, was die Brüder hier am Ende lernen sollten. Was Gott will, dass wir hier am Ende vom ersten Buch Mose generell lernen sollen, ist, egal welchen falschen Weg du einschlägst, egal welchen krummen Weg du gehst, in Christus, wenn du zu ihm gehörst, wird das Ziel gut sein. Egal, was du machst. Das hat mich so entspannt, oder? So entspannt. In 2. Thessalonicher Kapitel 2 steht Folgendes. Mit diesen Schwarz-Weiß-Aussagen muss man manchmal bekräftigen und bestätigen, was der Kern dieser Wahrheit ist, weil es da am dramatischsten deutlich wird. Natürlich meint die Schrift damit nicht, dass ein Mensch Jesus verwirft, dass ein Mensch ohne Buße sündigt, dass es einem Menschen egal ist, wer Jesus ist, was er gemacht hat und egal ist, ob er Jesus nachfolgt und am Ende trotzdem im Himmel ankommt. Natürlich meint die Schrift das nicht. Aber die Schrift meint, dass wenn jemand zum Glauben an Jesus gekommen ist, er an diesem Punkt in seinem Leben ist und dieser Punkt aufrechterhalten wird, weil Gott ihn dazu bestimmt hat, dass am Ende seines Lebens Rettung stehen soll. so wie er es für das Volk Gottes in der Geschichte Josef gemacht hat. In 2. Thessalonicher 2 steht, wir aber sind schuldig, Gott alle Zeit für euch zu danken, vom Herrn, geliebte Brüder, dass Gott euch von Anfang erwählt hat zur Errettung in Heiligung des Geistes und im Glauben an die Wahrheit, wozu er euch berufen hat durch unser Evangelium zur Erlangung der Herrlichkeit unseres Herrn Jesus Christus. Lass uns das rückwärts durchgehen. Hast du erfahren, dass Gott, als du das Evangelium gehört hast, ganz bewusst zu deinem Herzen redet? Hast du das erfahren, diese Berufung? Dass du merkst, ich brauche Jesus, ich erkenne meine Sünde und ich weiß, allein in ihm gibt es die Erlangung der Herrlichkeit. Hast du das erfahren? Okay. Daraufhin hast du dieser Wahrheit geglaubt. Du hast dein Vertrauen darauf gesetzt. Hast du. Hast du erfahren, dass der Heilige Geist dich heiligt und verändert hat, dass er an deinem Leben arbeitet? Warum ist das passiert? Gott hatte dich von Anfang an dazu bestimmt, dazu erwählt, dass die Rettung die Überschrift deines Lebens sein sollte. Und diese Rettung zeigt sich in all diesen Facetten. Worin wird deutlich, dass Gott einen Menschen zu dieser Rettung, zu dieser Erwählung bestimmt, dass Gott einen Menschen dazu bestimmt hat und auserwählt hat, dass er die Herrlichkeit des Herrn Jesus erlangen soll? Es wird darin deutlich, dass er glaubt, dass er auf das Evangelium positiv reagiert und dass der Heilige Geist ihn heiligt. Wenn aber diese Dinge passieren, dann hast nicht du den Startschuss dafür gegeben, als du dachtest, jetzt will ich es aber gut machen. Du hast Böses im Sinn gehabt, von Anfang an. Gott hatte Gutes im Sinn. Gott hatte im Sinn, dir Rettung zu schenken, genauso wie es den Brüdern Josef gegeben hatte. Warum kamen sie am Ende bei Versöhnung, bei Versorgen, bei Veränderung? Warum kamen sie am Ende an diesem Punkt an? Weil das Gottes Überschrift über ihr ganzes Leben war. Nicht, weil sie selbst sich an irgendeinem Punkt in erster Linie dafür entschieden haben, jetzt den richtigen Weg zu gehen. Das ist die Lektion aus der Geschichte Josefs. Und wenn wir diese Dinge in unserem Leben merken, Heiligung des Geistes, Glauben an die Wahrheit, berufen durch das Evangelium, dann dürfen wir die entspanntesten Menschen überhaupt sein. Weil es gibt nichts, was du tun kannst, das am Ende deines Lebens nicht doch diese Errettung und diese Herrlichkeit Jesu über deinem Leben stehen wird. Gott hat dich dazu bestimmt, von Anfang an. Seine Gnade wurde dir in Jesus vor ewigen Zeiten gegeben. Bevor er alles gemacht hat, hatte Gott schon die ganz konkrete Entscheidung, dir mehr zu geben, als du verdient hast, dich zu beschenken, von Anfang an. Und ich erfahre in meinem Leben, dass das wahr ist, dass das so richtig ist und ich muss nicht bangen. Ich merke in meinem Leben, wie Gott mich nicht meiner Sünde hingibt, wie er mich überführt. Die Brüder kamen hin und sagten, vergib doch. Die haben nicht klein geredet und gesagt, hey, alles nicht so schlimm. Da war Buße, da war Sündenerkenntnis und echte Reue vorhanden. Ich merke, Gott hat mich in meinem Leben an diesen Punkt gebracht und er macht es die ganze Zeit. Der lässt mich einfach nicht sündigen, also darin bleiben. Wirklich nicht. Ich komme immer in meinem Leben an diesen Punkt, wo ich sage, Jesus, du bist alles, was ich habe, wohin soll ich gehen? Egal, wie lang der Irrweg auch gedauert haben mag. 5 Minuten, eine Woche, 10 Stunden. Ich komme die ganze Zeit an den Punkt, wo ich merke, Gott, du machst alles gut. Du lässt mich einfach nicht in Ruhe. Und ich bin so dankbar dafür. Gott möchte uns am Ende vom 1. Buch Mose und Gott möchte uns am Ende von dieser Geschichte Josefs genau die gleiche Sache zusprechen. In deiner Sünde, in unserer Schuld, in unseren Zweifeln sagt Gott dir in Jesus, fürchte dich nicht. Fürchte dich nicht. Und er wird zu deinem Herzen reden und dich trösten, damit diese Gewissheit zur Vollendung kommt. Und er sagt dir, ich habe am Kreuz alles gut gemacht. Am Kreuz habe ich alles dafür getan, dass am Ende alles gut wird. Auch, wo du und wo ihr es böse gemeint habt. Und deswegen sind wir einfach sicher in Jesus. Einfach sicher in Jesus. Und am Ende wird wirklich alles gut. Und wir sind jetzt gerade auf dem Weg dahin. Auch wenn jetzt auf dem Weg dorthin Sünde vorhanden ist und Kämpfe und Nöte und Leid und Schwierigkeit in dieser zerbrochenen Welt, ist Gott die ganze Zeit derjenige, der alles gebraucht und lenkt und führt, dass am Ende alles gut wird. Und dann werden wir es sehen und ihn staunen und anbeten und verherrlichen. Ich danke euch für eure Aufmerksamkeit. Lasst es sacken, nicht gleich, habe ich anders gelernt oder sonst irgendetwas. Die meisten sind Teil der Reise, die wir hier in die Gemeinde gehen dürfen und wo diese Dinge lange gelehrt werden. Lest mal nochmal unser Glaubensbekenntnis, wofür wir hier eigentlich stehen und was wir hier eigentlich repräsentieren wollen. Vielleicht überlegt sich der eine oder andere noch anders. Naja, auf jeden Fall möchte ich noch einmal beten und euch einladen, dazu aufzustehen.